Ich freue mich sehr, heute Abend unter euch zu sein. Ich habe einen ganzen großen, schweren Sack Grüße mitgebracht. Aber ich trage den heute nochmal nach Hause und werde ihn dann morgen erst ausschütten, wenn dann auch noch Leute da sind, vielleicht die heute Abend nicht da sein können. Dann möchte ich einfach auch sagen, wie großartig ich das finde, was Gott hier in eurer Mitte tut. Also ich bin ja hier mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Mit einem weinenden Auge, weil ich eure kleine Kapelle so sehr liebe. Und da wäre ich jetzt so gerne mit euch. Und hier bin ich so weit weg von euch. Und ich rede irgendwie so über eure Köpfe, habe ich den Eindruck. Also eins ist sicher, ich werde euch heute nicht anstecken. Aber ich möchte euch anstecken. Mit der Botschaft, mit der Freude an der Botschaft, die ich euch mitgebracht habe. Und ich hoffe, dass das gelingt, trotz dieser räumlichen Distanz zu euch. Und auf der anderen Seite kann ich nur sagen, es gibt andere Gemeinden unter Gottes Wort, die sich noch nicht versammeln können, weil das mit den Abständen nicht hinhaut. Und ich finde das so unglaublich beeindruckend, wie Gott euch diese ganzen letzten Monate hier als Gemeinde gesegnet hat. Als ich zum Jahresanfang hier war, was sich seitdem alles getan hat. Und wie Gott euch hier jetzt auch diese Möglichkeit schenkt, in diesen Zeiten zusammen zu sein, das ist einfach großartig. Und ich freue mich so mit an dem, was Gott hier tut. Wie spürbar er segnet, wie spürbar er mit euch ist und wie spürbar man seine Gnade in eurer Mitte förmlich meint, mit Händen greifen zu können. Also das macht mich sehr froh und in diesem Sinne wollen wir jetzt heute Abend gemeinsam in dieses Thema gehen aus 2. Mose 15. Unser Text führt uns in eine Situation des Aufbruchs. Und das hat mich gleich angesprochen. Ich dachte, das ist ja ganz nah bei euch. Ihr seid auch in einer Situation des Aufbruchs. Hier bei dem Volk Israel war es der Aufbruch aus Ägypten, der Aufbruch vom Schilfmeer. Das Volk Gottes bricht auf, nicht eigenmächtig, sondern auf das Gebot und die Verheißung Gottes hin. Das ist wichtig. Aber das liegt diesem Aufbruch zugrunde. Das Gebot und die Verheißung Gottes, beides. Und ich habe den Eindruck, das ist bei euch nicht anders. Auch eurem Aufbruch jetzt als eigenständiger Gemeinde liegt ein Gebot und eine Verheißung Gottes zugrunde. Ist nicht eigenmächtig. Und darüber freue ich mich. Gott verspricht hier seinem Volk Israel, es in ein gutes Land zu führen. Und da bin ich ganz gewiss, dass das bei euch nicht anders ist. Und wir sind hier im Text an dieser Stelle ganz gespannt auf den Weg, den Gott das Volk nach dem Aufbruch führen wird. Der Aufbruch, das ist das eine. Und überhaupt erstmal in die Gänge zu kommen, das ist das, worüber ich staune, dass das gelungen ist jetzt hier bei euch. Aber jetzt fängt ja der eigentliche Weg erst an. Und hier beim Volk Israel war das ganz genauso. Dieser Aufbruch war einem unglaublich intensiven, großen, gnädigen, mächtigen Wirken Gottes geschuldet. Gott hat mächtig hineingegriffen, dass dieser Aufbruch möglich wurde. Und jetzt, was ist mit diesem Weg? Was wird das wohl für ein Weg sein, den Gott das Volk nach dem Aufbruch führen wird? Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Doch Gottes Wege folgen eigenen Gesetzen. Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der beste. Manchmal führen die Wege Gottes von Berlin nach Hamburg zunächst über München. Das entspricht in etwa der Wegführung Gottes, als er das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Von Gosen nach Kanaan gab es eine direkte und schnelle Verbindung Richtung Nordost. Die Straße der Philister. Das war der kürzeste und der schnellste Weg, um das Volk Israel in das verheißene Land zu bringen. Am Mittelmeer entlang hätten sie binnen 11 Tagen im Land der Verheißung sein können. Binnen 11 Tagen. Doch Gott führt sie nicht Richtung Nordost, sondern Richtung Südost. Durch die Wüste. Und für diesen Umweg hat Gott gute Gründe. Von einem dieser Gründe lesen wir in 2. Mose 13, Vers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Also es steht ausdrücklich in der Bibel, Gott wusste das. Gott wusste, dass das jetzt nicht der Nächste, der kürzeste Weg war, den er sie führte. Er kannte den kürzesten Weg auch. Doch wir lesen weiter. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie den Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Aha. Das Volk Israel war immer noch ein Volk mit Sklavenmentalität. Die verliert sich nicht so schnell. Die über viele Jahre hineingeprägt worden ist in das Bewusstsein, in das Wesen des Volkes Gottes. Geprägt über viele, viele Jahrzehnte als Sklaven. Und diese lange Zeit der Sklaverei hatte tiefe Spuren hinterlassen. Und auf der Straße der Philister hätten sofort harte Kämpfe auf das Volk gewartet. Denen waren sie noch nicht gewachsen. Diese Überforderung hätte vielleicht dazu geführt, dass sie wieder nach Ägypten in die alte Sklaverei zurückgekehrt wären. Gott weiß das. Gott sieht das. Und Gott bezieht das in seine Wegführung mit ein. Gott schaut, was er seinem Volk zumuten kann. Und danach bemisst er seinen Weg. Er überfordert sein Volk nicht. Zu diesem Kampf sind sie noch nicht bereit. Deshalb führt Gott sie einen Umweg. Das kann bei uns auch so sein. Wir sind bestimmten Situationen und Kämpfen einfach noch nicht gewachsen. Doch Gott überfordert uns nie. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott lässt eine ganze Menge zu. Er lässt manchmal so viele Dinge zu, dass es uns den Atem schier verschlägt. Wie oft habe ich schon vor dem Herrn gestanden und konnte es nicht mehr begreifen. Aber Gott sagt uns hier eines ganz klar. Ich werde nie zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Wir haben manchmal den Eindruck, dass uns das zu viel ist. Aber wir dürfen von diesem Wort her ganz klar wissen, das ist nicht der Fall. Denn Gott wird mit der Versuchung, mit der Prüfung uns immer auch den Ausgang mitliefern. Gott führt uns nie in ausweglose Situationen, sondern er hat immer den Ausweg schon bereit für uns. Das ist eine Verheißung und Versprechen, dass er uns mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass wir sie ertragen können. Und manchmal ist es eben dazu nötig, uns Umwege zu führen, uns in die Wüste zu führen. Also ein Umweg kann manchmal auch eine Gnade Gottes sein. Das ist wichtig, wenn wir in unserem Leben Situationen haben, wo wir denken, warum der Herr jetzt das, diesen direkten Zugang uns nicht möglich gemacht hat, warum wir jetzt diese Schleife noch drehen müssen. Und wir denken, Herr, warum hast du mich verlassen und wo ist deine Gnade? Und er sagt, das ist gerade meine Gnade. Umwege können manchmal eine Gnade Gottes sein. Und damit kommen wir zu dem zweiten Grund, den Gott hier für diesen Umweg durch die Wüste nennt, die er sein Volk führt. Wir lesen das in 4. Mose 8, die Verse 2 und 5. Da spricht der Herr, du sollst an den ganzen Weg denken, den Jahwe, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Warum? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. So erkenne nun in deinem Herzen, dass Jahwe, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Der Umweg durch die Wüste führt uns also in die Glaubensschule Gottes. Und so wie Israel am Horeb als erster große Station, so müssen auch wir Unterweisung aus dem Wort Gottes empfangen. Wir müssen sein Wort empfangen und es verinnerlichen, immer wieder neu. Gott will uns sein Wesen und seinen Willen offenbaren. Aber die Glaubensschule Gottes in der Wüste vermittelt uns eben nicht nur Gottes Erkenntnis, sondern ganz wesentlich, das spricht der Herr Jan, sie vermittelt uns Selbsterkenntnis. In den Wüstenzeiten Gottes lernen wir unser eigenes Herz kennen. Die Prüfungszeiten in der Wüste machen uns demütig und lassen uns erkennen, wie es wirklich, wirklich um uns bestellt ist. Nicht im Kopf, in unserem Herz, in unserem Wesen. Wir sind nicht das, was wir wissen. Das ist eine für mich immer wieder zutiefst ernüchternde Wahrheit. Wir sind nicht das, was wir wissen. Es muss hinein ins Leben, ins Wesen, ins Sein. Und diese Prüfungszeiten in der Wüste, die lassen uns erkennen, wie es wirklich um uns bestellt ist. Es gibt eine Anstalt, eine Bundesanstalt für Materialprüfung. Da nehmt ihr Materialien und testet sie, ob sie für eine bestimmte Verwendung brauchbar sind. Und dann verwendet ihr sie für diesen Zweck und alles funktioniert. Schön. Aber das reicht nicht. Da kommt jetzt diese Bundesanstalt für die Prüfung, für die Materialprüfung und setzt dieses Material großen Temperaturen, großem Druck aus, um zu sehen, ob das Material auch dann noch standhält und wirklich geeignet ist für diesen Zweck. Ob es nicht nur in unbelastetem, sondern auch an der Grenzbelastung immer noch standhält. Dafür braucht es Druck, dafür braucht es Hitze, damit das offenbar wird. Prüfungszeiten in der Wüste lassen uns erkennen, wie es wirklich um uns bestellt ist. Wüstenzeiten sind Erziehungszeiten Gottes, wo wir vorbereitet werden für die kommenden Aufgaben als Königspriester Gottes mit dem Christus als sein Leib. Christus ist der Königspriester. Und wir sind sein Leib. und damit mit ihm berufen, seiner Schöpfung, königlich und priesterlich zu dienen. Und ohne den Umweg durch die Wüste wären wir für diese Aufgaben völlig untauglich. Um mit Christus königlich und priesterlich zu dienen und zu herrschen, braucht es Menschen, die in der Gluthitze der Wüste zubereitet worden sind. Wir lesen in Hebräer 2, Vers 17, dass unser Herr uns, seinen Brüdern, in allem gleich werden musste. Warum? Um in den Sachen mit Gott ein treuer und barmherziger Hohepriester zu sein. Barmherzig. Jawohl. In der Wüste lernen wir Demut und Barmherzigkeit. Und beides brauchen wir, wenn wir nicht nur königlich herrschen, sondern eben auch priesterlich dienen wollen als Leib des Christus. Es geht doch hier nicht um ein Herrschen von oben herab, sondern es ist doch immer ein Herrschen in der Barmherzigkeit der Liebe, um die Geschöpfe zurechtzubringen und hineinzuführen in diese innige Lebensgemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Dazu braucht es Menschenwerkzeuge, die in der Demut und in der Barmherzigkeit Gottes wesensmäßig hineingestaltet wurden. Es gibt so viel Fromme, die so hart, so selbstgerecht, so hochmütig sind, die alles wissen, aber keine Barmherzigkeit haben, keine Demut haben für die verlorene Schöpfung Gottes. Das müssen wir in den Wüstenzeiten lernen. Meine Frau sagt, meine Predigten hätten sich nach meinem Vorfall mit meinem Auge verändert. Sie seien anders als vorher. Ich weiß das nicht, ich fand die schon immer gut. Aber meine Frau sagt, da ist jetzt was anders. Und ich habe das von anderen auch schon gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass das was damit zu tun hat. Gott lässt uns in der Wüste Demut und Barmherzigkeit lernen, damit wir seinen großen Dienstauftrag als Leib des Christus ausfüllen können. Durch die Tiefen unseres Lebens bekommt unser Leben Tiefe. Das geht nicht anders. Durch die Tiefen unseres Lebens bekommt unser Leben Tiefe. Anders läuft es nicht. Ich wünschte mir manchmal, dass ich einfach nur vor Gott stünde und dann setzt er seinen Trichter oben rauf auf mich und gibt mir all seine guten Wesenszüge so eingetrichtert weiter. Ja, Barmherzigkeit und Geduld und Demut, einfach nur rein in mich. Aber so läuft das nicht. Das wird von ihm wesenshaft, prozesshaft in uns hineingestaltet. Und das geschieht immer nur unter Druck und unter Feuer. Anders nicht. Und ich stehe manchmal da, ich habe gerade jetzt wieder einen jungen Bruder bei mir zu Hause gehabt und der hat jetzt wieder so einen Schlag weggekriegt und ich stehe vor ihm und sage, du, ich wünschte dir so sehr, dass das alles morgen wieder einfach weg und in Ordnung wäre. Und ich trete für dich vor den Herrn und möchte dafür beten, dass er das alles wegnimmt. Aber weißt du, was ich dann höre, wie der Herr vor mir steht und sagt, Holger, willst du denn, dass er so bleibt, wie er ist? Ich habe was vor mit ihm. Ich will ihn gerade jetzt in einer Weise verändern, wie nie zuvor. Willst du, dass das nicht geschieht? Dann sage ich, gut Herr, ich verstehe. Nicht alles, was wir äußerlich, menschlich als schlecht bewerten, ist schlecht. Das ist eben das Geheimnis, was Paulus in Römer 8, Vers 28 und sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Auch die eigentlich menschlich gesehen schlechten. Also nur durch die Tiefen unseres Lebens bekommt unser Leben Tiefe. Gott will uns aus der Oberflächlichkeit, des Glaubens in die Tiefe führen. Ich habe einen Bruder besucht, der hatte in seinem Vorgarten immer einen großen Baum. Dann komme ich wieder zu ihm und dann ist dieser Baum weg. Und ich frage ihn, was hast du mit dem Baum gemacht? Er sagt, na guck mal her. Und dann zeigt er mir, wie in seinem ganzen Vorgarten Gehwegplatten und Beet und alles aufgewühlt und aufgedrückt ist von den Wurzeln dieses Baumes. Dieser Baum war nämlich ein Flachwurzler. Ein Flachwurzler. Der hat seine Wurzeln weit ausgebreitet, aber immer nur knapp unter der Erde. Und hat damit in einem großen Umkreis alles zerstört, was dort war, durch seine Wurzeln an der Oberfläche. Und da hat dieser Bruder gesagt, der macht mir ja alles kaputt mit seinen oberflächlichen Wurzeln. Und darum musste ich ihn fällen. Wisst ihr, was das Gegenteil von Flachwurzlern ist? Jetzt sagt ihr Tiefwurzler. Falsch. Pfahl. Pfahlwurzler. Ja. Das hat mich überrascht, als Großstädter habe ich mit sowas wenig zu tun. Also, es gibt Flachwurzler und es gibt Pfahlwurzler. Die Flachwurzler, die haben ihr Wurzelgeflecht eben nur so knapp unter der Erde, breit, überall hin, aber immer nur auf der Oberfläche. Aber die Pfahlwurzler, die treiben ihre Wurzeln tief hinein in die Erde. Und es ist interessant, dieses Wort Pfahl kennen wir aus der Bibel. Es ist das Kreuz, dieses Pfahl. Das Kreuz Jesu. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Herr uns sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Nur als Mitgekreuzigte, als Menschen, die das Kreuz Jesu nicht verneinen, nicht ablehnen, sondern es annehmen, auch als ihr persönliches Kreuz, werden zu Menschen, die Pfahlwurzler sind im Glauben. Und wisst ihr, ob wir ein Flach- oder ein Pfahlwurzler sind? Das merkt man. Man merkt es daran, wie wir unser Umfeld zerstören, wenn wir nur Flachwurzler sind. Man merkt es aber auch daran, wenn Gluthitze kommt und Wasser knapp wird, dann hat der Flachwurzler keine Möglichkeiten mehr, Wasser zu beziehen. Aber der Pfahlwurzler, der kommt immer noch an Wasser, auch in den heißen Zeiten, wo das Wasser knapp ist. Und wenn ein Sturm kommt, dann haut den Flachwurzler um. Aber der Pfahlwurzler kann standhalten. Und Gott möchte aus uns allen Pfahlwurzler im Glauben machen. Darum führt er unser Leben in die Tiefen, in die Wüste, damit unsere Wurzeln tief hinuntergehen. Vor allem aber führt uns Gott in die Wüste, um mit uns allein zu sein und uns zum Herzen zu reden. Wir lesen in Hosea 2, 16 bis 17, da spricht der Herr, siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tor Achor, das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Hier spricht Gott Jahrhunderte später in eine Situation des Abfalls und der Untreue seines Volkes hinein. Und er erinnert dabei an die Anfangszeit Israels in der Wüste. Und Gott kündigt an, sein abgefallenes und untreues Volk in übertragenem Sinn wieder in die Wüste zu führen. Die Wüste ist nicht nur der Ort der Gluthitze in Anfechtungen und Leiden. Die Wüste ist auch der Ort der Einsamkeit, wo alles andere plötzlich verschwindet und wir allein sind mit Gott. So ist Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens zunächst 40 Tage in die Wüste gegangen, um dort mit dem Vater allein zu sein und sich in den Anfechtungen des Teufels zu bewähren und Vollmacht für seinen Dienst zu gewinnen. Dort, in der Einsamkeit der Wüste, haben wir nur noch ihn. Alles andere ist weg. Und wer schon mal in schwerer Krankheit oder unter Depressionen, Traurigkeiten, großen Nöten gelitten hat, der weiß, da ist nur noch er und ich und niemand sonst. Alles andere ist weg. Gott schickt uns in die Wüste, um uns beiseite zu nehmen, um allein mit uns zu sein, um uns in der Stille und Einsamkeit der Wüste ganz neu, ganz tief, ganz persönlich zu begegnen und uns zum Herzen zu reden. Die Weinberge, das Tor der Hoffnung will er uns von dort aus schenken. In der Gottesbegegnung der Wüste macht Gott unser Leben wieder fruchtbar und schenkt uns ein neues Tor der Hoffnung. Und deshalb tut Gott beides in unserem Leben. Er macht Ströme zur Wüste und er macht die Wüste zum Wasserteich. Na, das ist ja nur merkwürdig. Das ist doch genau das Gegenteil vom anderen. Aber genauso steht's in Psalm 107, die Verse 33 und 35. Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Er macht die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Ja, wie denn? Warum denn dieses entgegengesetzte Handeln? Gott macht die Ströme unseres Lebens, die uns weggeführt haben von ihm zur Wüste, um diese Wüste für uns in der Begegnung mit ihm zum Wasserteich zu machen, zu Wasserquellen, die ins ewige Leben hineinfließen. Gott führt uns also manchmal in die Wüste, um unser Leben zu einer Wasserquelle zu machen. Und Gott führt uns manchmal Umwege, um uns desto sicherer ans Ziel zu bringen. Dass dieser Umweg in der Wüste aber 40 Jahre dauerte, das war allerdings die Folge des Unglaubens. Davon lesen wir im 4. Buch Mose, das ist die Sache mit den Kundschaftern. 2 Jahre waren die Führung Gottes, wie sie geplant war. Die kommenden 38 Jahre, die waren dem Unglauben des Volkes geschuldet. Es gibt also Umwege Gottes und Umwege des Unglaubens in unserem Leben. Die ersten sind heilvoll, die zweiten unnötig. Jona soll nach Ninive gehen. Am Ende des Buches ist Jona wo? In Ninive. Ist er direkt dorthin gegangen? Nein, nein. Er hat in seinem Eigenwillen genau die gegenteilige Richtung eingeschlagen. Und Gott lässt ihn ein ganzes Stück gehen, bis er ihn einfängt. Er bestellt den Sturm, er bestellt den Fisch und holt Jona wieder ein. Gibt ihm eine zweite Chance, setzt ihn wieder auf seine Spur. Am Ende ist Jona in Ninive, genau da, wo er von Anfang an hin sollte. Gott erreicht sein Ziel, keine Frage. Aber dieser Umweg, diese Zeit im Bauch des Fisches, die war seiner Eigenmacht geschuldet. Und das war nicht schön. Also, es gibt Umwege Gottes und Umwege des Unglaubens in unserem Leben. Und nicht jeder Umweg Gottes müsste so lange dauern. Wenn wir uns nur im Glauben auf ihn einließen und uns endlich für das Ziel öffnen würden, das er sich mit diesem Umweg in unserem Leben gesetzt hat. Er führt uns einen Umweg und wir versteifen unseren Nacken, wir verhärten unser Herz. Wir gehen einfach nicht auf das ein, was er uns auf diesem Umweg zeigen will. Ja, und das ist wie in der Schule. Lernziel nicht erreicht, bitte die Klasse nochmal. Es geht darum, dass wir auf diesen Wegen Gottes uns öffnen für das Ziel Gottes, dass er sich mit diesem Umweg in unserem Leben gesetzt hat. Aber aufs Ganze gesehen bleibt es dabei, der Weg Gottes in das verheißene Land führt auch in unserem Leben immer durch die Wüste. Heute gleicht unser Leben auf Erden einer Wüstenwanderung. Wir sind noch unterwegs. In der Wüste dieser Welt, in der Hitze ihrer Anfechtungen und in der Kälte ihrer Lieblosigkeit. Der Einzug ins verheißene Land steht uns erst noch bevor. In das himmlische Vaterhaus, in die Freude des kommenden Gottesreiches, gehen wir als Kinder Gottes erst nach unserem Sterben bzw. nach der Entrückung der Gemeinde ein. Und diese Grenze des Sterbens wird durch den Jordan symbolisiert, der als Zubringer zum Toten Meer fungiert. Und dieses Tote Meer seinerseits ist ein Bild für das Totenreich. Also morgen, wenn der Herr uns trockenen Fußes bewahrt in dieser letzten Stunde durch den Jordan führt, dann werden wir in das Land der Verheißung einziehen. Heute, hier und heute, ist und bleibt unser Leben eine Wüstenwanderung. Und das müssen wir ganz klar realisieren, wenn wir nicht bittere Enttäuschungen auf dem Weg der Nachfolge Jesu erleben wollen. Diese Wüstenwanderung hat nun aber ganz unterschiedliche Etappen. Und zwei davon wollen wir uns jetzt noch anschauen. Mara und Elim. Wir lesen in 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, hoch erhoben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke, mein Loblied ist der Herr. Er ist mir zur Rettung geworden. Ich will ihn preisen. Dann lesen wir weiter in Vers 22. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara, das heißt Bitterkeit. Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dann kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Hier werden uns in einem Kapitel 3 völlig unterschiedliche Situationen gezeigt, die in kürzester Zeit aufeinander folgen. Das Schilfmeer, Mara und Elim. Gerade noch hat Gott sein Volk am Schilfmeer von der Heeresmacht der Ägypter errettet. Das Volk stimmt ein großes Loblied an, Freude, Jubel, ein riesen Lobpreiskonzert zur Ehre Gottes. Es herrscht geradezu eine euphorische Stimmung nach erfahrener Rettung. Und dann bricht Israel vom Schilfmeer auf und zieht 3 Tage durch die Wüste. 3 Tage. 3 Tage Hitze, Durst und ein anstrengender Weg durch die Geröllwüste des Sinai. Das war sehr ernüchternd. Und nicht das, was sie sich unter einem Weg mit Gott vorgestellt hatten. Dann kommen sie nach Mara. Dort ist eine Wasserquelle. Endlich! Ich sehe, wie sie voll Freude hinstürzen. Und dann die bittere Enttäuschung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine bittere Enttäuschung. Denn das Wasser ist nicht trinkbar, es ist bitter. Und da fing das Volk an zu murren. 3 Tage. Nur 3 Tage liegen zwischen dem Lobpreiskonzert am Schilfmeer und dem Murrkonzert von Mara. 3 Tage. Das kennen wir doch alle, oder? Manchmal liegen zwischen diesen beiden Grundstimmungen unseres Lebens nicht einmal 3 Tage, sondern nur 3 Minuten. So schnell. Wir lesen in Jeremia 17, Vers 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ja, so ist es. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, und das kann umschlagen binnen weniger Sekunden. So sind wir. Ja, so ist unser Herz. So sind wir von Natur aus beschaffen. Und da kann es so vieles geben, was uns das Leben verbittert, was unser Leben zu einem Marer macht. Auch nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, auch nach der Erfahrung der Rettung am Schilfmeer, plötzlich führt Gott uns in die Wüste. Plötzlich kommen wir nach Mara. Und Mara heißt übersetzt Bitterkeit. Das Wasser in Mara ist für uns ungenießbar. Es ist bitter und es macht uns bitter. Menschen haben uns verletzt und enttäuscht. Krankheit und Not sind eingebrochen in unser Leben. Wir sind unzufrieden mit der Wegführung Gottes. Naomi kommt nach schweren Wegführungen wieder heim und sagt, ach, nennt mich einfach nur noch Mara, Bitterkeit, denn der Herr hat mich bitter gemacht. Und dann fangen wir an zu murren, wir machen Gott Vorwürfe, wir hadern mit ihm, wir werden bitter gegen Gott und bitter gegen Menschen. Und diese Bitterkeit beginnt uns auszufüllen, zu vergiften, zu beherrschen. Mara ist der Ort der Bitterkeit in unserem Leben. Aber Gott zeigt dem zu ihm schreienden Mose den Ort, wo unsere Bitterkeit verwandelt wird in Süße. Wo bitteres, ungenießbares Wasser verwandelt wird in süßes, erquickendes, lebensspendendes Wasser. Der Herr zeigte Mose ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dieses Holz steht hier prophetisch, symbolisch für das Holz, an das Jesus genagelt wurde, für das Kreuz von Golgatha. Erst wenn das Holz in das bittere Wasser hineinkommt, findet die Verwandlung statt. Erst die heilsame Kraft dieses Holzes mitten in der Bitterkeit macht aus bitterem Wasser Süßwasser. Hier ist das Holz, hier ist das bittere Wasser. Solange beides getrennt steht, passiert überhaupt nichts. Dieses Holz muss rein, mitten in die Bitterkeit, damit diese Heilung und Verwandlung unserer Bitterkeit stattfindet. Und wisst ihr, es gibt so viele Christen, wenn ich mich mit denen unterhalte, da kommen dann Sätze raus wie, also, ich weiß heute noch, vor 40 Jahren hat der mir das oder jenes getan. Oder vor 30 Jahren ist dies und jenes passiert und hat der und der mir sowas gesagt, mich damit verletzt. Da leben Leute mit Jesus Christus und gehen Jahrzehnte um Jahrzehnte und halten ihre Bitterkeit im Herzen fest. Leute, wollen wir so vor unseren Herrn treten? Wollen wir das mitbringen? Wie oft habe ich schon gehört, dass dann jemand im Sterben liegt und dann kommt einer und will noch was in Ordnung bringen und dann heißt es immer noch, nein, den will ich nicht sehen. Leute, wollen wir so zu unserem Herrn gehen? Wir können über dieses Holz Predigten halten, anbeten. Solange dieses Holz nicht in die Bitterkeit unseres Lebens kommt, ändert sich nichts. Das ist das Geheimnis. Erst wenn wir unsere Bitterkeit dem Mann am Kreuz bringen, wenn wir unsere Bitterkeit loslassen und mit ans Kreuz Jesu nageln lassen, wenn wir unser persönliches Kreuz bejahen und uns als Mitgekreuzigte verstehen, wenn wir die Bitterkeit unseres Lebens vertrauensvoll der Liebe Gottes überlassen, die sich am Kreuz offenbart, dann werden wir erleben, wie Bitterkeit in Süße verwandelt wird, auch in unserem Leben. Wie das geschieht, ist schwer mit Worten zu sagen. Es geschieht einfach. In der Begegnung mit ihm dort, wo wir die Bitterkeit loslassen, und das ist ein ganz bewusster Akt des Willens, es loszulassen, es abzugeben und Ja zu sagen zu Gottes Kreuzes wegen. Vor einer Zeit war ich mit meiner Frau im Urlaub. Sie konnte so lange nicht gut gehen. Und jetzt ging es besser und wir freuten uns auf ein paar Tage, wo wir wieder laufen können. Und dann laufen wir und dann knickt sie um und alles ist dahin. Sie konnte keinen Schritt mehr machen. Wir hatten uns so darauf gefreut, auf diese Tage endlich wieder mal laufen in der Natur. Und dann umknicken, aus, vorbei, Ende. Ihr merkt schon, das ist keine existenzvernichtende Versuchung. Ihr seht, mein Glaube ist nicht riesig. Da reicht schon sowas, um mich völlig umzuhauen. Ich war so bitter gegen Gott. Und wisst ihr, von da aus sind wir dann auf die Langsteinbacher Höhe gefahren und da sollte ich Predigtdienste halten. Ich sag euch, Jesus zu verkündigen mit Bitterkeit im Herzen ist schwierig. Und ich sehe mich, wie ich oben im Zimmer sitze und jetzt am Abend geht die Predigt los und ich sitze da vom Wort Gottes und ich kriege diese Bitterkeit nicht los. Und ich schreie zum Herrn, ich sage, Herr, so kann ich doch nicht in die Verkündung deines Wortes gehen. Hilf mir. Und dann schlage ich trotzig und unlustig einfach nur die Bibel auf und dann fällt die Bibel und ich sehe diesen einen Vers, weh dem, der mit seinem Bildner rechtet, eine Scherbe unter irdenen Scherben, sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Jesaja 45, Vers 9. Das hat eingeschlagen, wie ich da sitze in meiner Bitterkeit. Dachte ich, Herr, ich bin ja völlig in der völlig falschen Position. Ich trete dir als Ankläger auf. Ich stelle mich über dich. Ich meine, erkennen und beurteilen zu können, was du machst. Und das stimmt doch gar nicht. Ich habe mich zu demütigen unter deiner Hand, in dem Wissen, du bist der Liebende und du bist der Weise. Und wie du es führst, führst du es richtig und wohl. Da will ich mich beugen. Dann habe ich diese Bitterkeit abgegeben an ihn und hatte solche Freude im Herzen. Und konnte den Dienst tun. So geschieht es, indem wir loslassen, indem wir uns beugen unter diese mächtige Hand Gottes. Mara. Ganz anders ist es in Elim. Elim war eine Oase mit 12 Wasserquellen und 70 Palmbäumen. Wir lesen, und sie lagerten sich dort am Wasser. Elim heißt übersetzt Bäume oder Stärke. Elim ist ein Ort der Ruhe und Erquickung. Ein Ort, wo wir im Schatten der Bäume ruhen und neue Kraft tanken können. Wo wir von den Früchten der Bäume essen und neue Stärke gewinnen. Wo es frisches Wasser gibt im Überfluss. Und jetzt das Spannende. Elim folgt direkt auf Mara. Wo wir unsere Bitterkeit losgelassen haben und unsere Bitterkeit in Süße verwandelt wurde, kommen wir nach Elim. Gott schenkt uns Zeiten der Erquickung von seinem Angesicht her. Auf Mara folgt Elim. Prophetisch steht Elim für das kommende messianische Friedensreich auf Erden, dem Ort der Ruhe und Erquickung, der auf die Zeit der Bitterkeit und Betrübnis dieses bösen Äons folgt. Hier werden die 12 Stämme Israels zu geistlichen Wasserquellen für die Nationenwelt, die in den 70 Palmbäumen symbolisch dargestellt wird. Aber mir geht es heute nicht um diese prophetische Ebene, die wahrhaft faszinierend ist, sondern mir geht es heute um diese persönliche Ebene. Und da halten wir fest, nach Elim kommen wir nur, wenn wir das Wunder von Mara erlebt haben. Solange wir unsere Bitterkeit festhalten, hängen wir in Mara fest und können Elim nicht erreichen. Und deshalb, lass deine Bitterkeit los. Lass sie los. Verlass dein persönliches Mara und erlebe dein persönliches Elim. Loslassen. Das Holz in das Bittere. Von Mara nach Elim. Lass das deine Losung sein. Aber Achtung, Elim ist nicht das verheißene Land, sondern nur ein Ort der Ruhe und Erquickung auf dem Weg durch die Wüste. Elim ist noch nicht das Ziel, sondern nur ein Ruheort. Ein Vorgeschmack des Kommenden. Wir können heute noch nicht in Elim bleiben. Irgendwann müssen wir wieder aufbrechen. Irgendwann geht es weiter auf Gottes Weg durch die Wüste, aber mit neuer Kraft und neuem Mut. Und auf dieser Wüstenwanderung unseres Lebens kommen wir immer wieder einmal an ein Mara. Und dann hoffentlich auch immer wieder an ein Elim unseres Lebens. Wenn wir immer wieder neu lernen, jede Bitterkeit unseres Lebens keine Wurzeln schlagen zu lassen, sondern sie loszulassen und abzugeben ans Kreuz und so das Holz in das Bittere bringen. Von Mara nach Elim. Lass das die Losung auf unserem Weg sein. Von Mara nach Elim. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wie es in unserem Leben aussieht. Du kennst die Bitterkeiten unseres Lebens. Du weißt, wo wir noch in Mara stehen. Wo wir in Bitterkeit leben mit Menschen. Wo wir bitter sind gegen deine Wegführung in unserem Leben. Wo wir unzufrieden sind, nicht versöhnt. Und Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, hilf uns, dass wir diese Bitterkeit loslassen, dass wir sie abgeben an dich, dass wir erleben, wie dein Friede und dein Shalom in unser Leben kommt, uns heil macht, wie dein Kreuz uns löst und die Bitterkeit in Süße verwandelt. Und Herr, du siehst auch immer wieder, wie schwer uns dieser Weg durch die Wüste fällt. Aber wir danken dir dafür, dass du so ein Interesse an uns hast, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Und dass du uns zu Königspriestern mit dir machen möchtest, die auch priesterlich in Barmherzigkeit und Demut deiner Schöpfung dienen können. Herr, und darum ja, verwandle uns in dein Bild. Schenk uns dein Wesen, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Demut, deine Geduld, dass wir auch deinen Verlorenen so begegnen, wie du uns begegnest. in unglaublicher Barmherzigkeit und Gnade. Herr, und so fege alles aus unserem Leben, was vor dir keinen Bestand hat. Hochmut, Stolz, Bitterkeit, Härte unseres Lebens. Fege sie aus und erfülle uns mit deinem Wesen, deinem Geist. Herr, und was dazu nötig ist, tue in uns. Wir stehen vor dir, aber du bist unser Herr. Und du darfst mit uns machen, was du willst. Und wir möchten uns dir ganz neu geben und dich bitten, ja, Herr, mach aus uns etwas zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Danke, wir beten dich an. Amen.